Ja, einen schönen guten Morgen. Bin ich online? Nein.
Aber trotzdem gut zu verstehen wahrscheinlich, ne? Jetzt bin ich online. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ihr seht, das Thema für heute Morgen ist nicht als Provokation gedacht. Mir fehlt es an nichts. Wahrscheinlich denken die meisten von euch, also mir fehlt auf jeden Fall eine Stunde Schlaf. Vielleicht auch zwei oder drei. Da fehlt ein S, auch das noch. Mir fehlt es an nicht. Eieieiei, siehst du, da fehlt dann schon wieder was. Ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, wie sehr ihr das aus vollem Herzen sagen könnt. Ich persönlich denke auch, also ich gucke so in die Reihen und denke, mir fehlen ungefähr 20 bis 30 Zuhörer, gefühlt. Aber das erinnert mich dann gleich, dass ich diese Predigt heute Morgen sowieso eigentlich vor einem leeren Raum und vor einem Spiegel halten müsste. Also wenn ihr euch heute Morgen auf die Füße getreten fühlt, dann bitte nicht von mir. Ich predige das nicht zu euch, ich predige das zu mir selbst. Aber ganz zuallererst und vor allem und eigentlich ausschließlich, nein, nicht ausschließlich, aber ich formuliere das trotzdem nicht so, weil das wird komisch, wenn ihr die ganze Zeit nur mir zuhört. Also ich beziehe euch in meinen Formulierungen durchaus ein. Mir fehlt es an nichts. Man hört diesen Satz nicht sehr oft. Das ist kein typischer Satz für unsere Zeit. Er drückt Zufriedenheit aus, Balance, irgendwie angekommen sein, zur Ruhe gekommen sein, Frieden, Freiheit. Nach meinem Gefühl bin ich und sind die meisten Menschen um mich herum nicht Menschen, die sowas sagen, sondern wir sind kleine Herr Rossis. Kennt ihr Herrn Rossi? Nein? Irgendwie. Da ist er. Hört mal kurz. Also egal, wie die
Technik. Denn Herr Rossi sucht das Glück, sucht man es so viel ein Stück. Ja, es geht ein Stück vom Glück.
Gestatten Rossi.
Ja, Herr Rossi hat einen Wunsch. Eis vom Nordpol flambiert mit Punsch. Eine Schokolade Bon. Dreimal Kuchen, sechs Kaffee, 20 Schörchen, dazu Tee.
Was noch, was noch, was noch?
Ja, Herr Rossi möchte noch mehr. So ein Auto macht was her. Auch mal sechs statt in der Milch. Mal wie Reiche sich benehmen, in der Spielbank Geld ausgeben.
Was noch, was noch, was noch? Ja, Herr Rossi sucht das Glück. Er will nur vom Glück ein Stück.
Andere können alles haben, können sich an Feinstem laben. Und von eben diesen Gaben möchte Herr Rossi auch was haben.
Sonne, Sonne, Himmel, Sonne, Wasser, Wasser,
Strand und Sonne, Berge,
Berge,
Echo,
Echo, Blumen, Blumen.
20
Blumen,
ja,
das wäre Herr Rossis Glück.
Ja,
das wäre mehr als so ein Stück.
Ja, das sind, das ist Herr Rossi. Und ich finde mich da recht gut wieder. Rossis sind immer auf der Suche, immer auf der Jagd nach dem Glück, immer auf der Jagd nach dem Nächsten. Rossis leben daher weitgehend in der Zukunft. Ihr Denken ist erfüllt mit dem, was sie nicht haben, mit dem, was ihnen fehlt und mit dem, was sie sich als Nächstes wünschen. Rossis haben immer ein Glück vor Augen, das sie als Nächstes erreichen wollen. Rossis sind dabei nicht unbedingt unzufrieden, auch nicht unglücklich, denn allein der Ausblick auf das Erreichen des nächsten Glücks, des nächsten Ziels, gibt ihnen das Gefühl von Lebendigkeit. Ja, durchaus ein Gefühl von Glück. Aber man stellt fest, vor allem wenn man in die Jahre kommt, junge Rossis sind glücklicher und zufriedener als alte. Je älter ein Rossi wird, desto mehr frustriert dieser Lebensstil. Rossis, die alt werden, merken immer stärker, wie flüchtig das Glück ist. Es ist ganz egal, welches Ziel sie anstreben, kaum sind sie dort, wandert das Glück weiter. Es ist wie die Jagd nach einem Luftballon, aber nicht mit Händen, sondern mit einer Art Tennisschläger oder Badmintonschläger, Federballschläger, Tischtennisschläger. Man kann den Luftballon damit kriegen, man kann den für einen Augenblick festhalten, balancieren, aber dann kommt ein Windstoß und er ist wieder weg. Und die Jagd geht aufs Neue los. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Spiel schon mal gespielt habt als Kinder oder mit Kindern. Das macht am Anfang schon Spaß, aber es dauert nicht lang, dann wird das öde, langweilig, bis hin zu nervend und frustrierend. Der Prediger Salomo nennt das ein Haschen nach Wind. Und er sagt, es ist ganz egal, auf welche Art und Weise du versuchst, das Glück zu finden, es endet immer gleich. Du greifst zu, schaust in deine Hände und was da ist, ist nichts. Nichts bleibt. Es ist weg. Und die Jagd nach dem Glück geht von vorne los. Was ist das für ein Kontrast zu unserem Eingangssatz? Mir fehlt es an nichts. Da ist jemand scheinbar wirklich zur Ruhe gekommen. Da hat jemand aufgehört zu suchen. Da hat jemand sein Glück gefunden. Habt ihr schon erraten, woher dieser Satz kommt? Mir fehlt es an nichts. Wer hat das gesagt? Hey, traut ihr euch nicht oder wisst ihr es wirklich nicht? Mir wird nichts mangeln. Das ist die moderne Übersetzung des Psalm 23. Jahwe ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. So übersetzt das Karl-Heinz van Heiden in der Neuen Evangelistischen Übersetzung. Und die meisten von euch haben, wie auch ich, diesen Vers eher in Erinnerung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Und offenbar kann man diesen zweiten Teil des Satzes auf zwei Arten übersetzen und lesen. Aber als ich das so gelesen habe in dieser Übersetzung, mir fehlt es an nichts, das hat mich getroffen. Also es ist wie, als wäre ich mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, also gegen eine Tür gelaufen, oder wo ich merkte, ups, da ist ja was, was ich die ganze Zeit nie wahrgenommen habe, was ich nie gesehen habe. Diese Formulierung, mir wird nicht mangeln, projiziert nämlich diese ganze Geschichte mit dem Mangeln in die Zukunft. Ja, irgendwann habe ich das im Griff. Irgendwann wird mir nichts mangeln. Irgendwann ist der Herr so mein Hirte, mache ich das als Schaf richtig oder wie auch immer. Es wird schon irgendwann werden. Und die Tatsache, dass es jetzt noch nicht so ist, beunruhigt mich dann auch nicht weiter. Es wird schon noch. Herr Rossi, auf der Suche nach dem Glück. Und wenn da jemand sagt, nein, nicht der Tag wird kommen, sondern mir fehlt es an nichts, jetzt, hier, heute, das provoziert mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es zwingt mich nachzudenken, was David hier eigentlich sagt und meint. Ist das wahr? Kann ich das glauben? Oder ist das, David war Dichter, ist das Poesie? Ist das ein rhetorisches Stilmittel? Irgendeine literarische Figur? Irgendwas, was gut klingt, was sich gut anfühlt? Ich fühle, empfinde in meinem Leben die meiste Zeit Mangel. Mal ist es kleiner Mangel, so wie heute Nacht, ein Mangel an Schlaf. Und heute Morgen ein Mangel an Zeit. Aber es gibt auch großen Mangel, den ich mal mehr und mal weniger schmerzhaft erfahre. Mangel an Gesundheit, Mangel an innerem Frieden, Mangel an Weisheit, Mangel an Gemeinschaft, Mangel an Liebe, Mangel an Verständnis, Mangel. Wie kann David sagen, mir fehlt es an nichts? War David frei? Objektiv frei von diesem Mangel, den ich die ganze Zeit empfinde? Wie ich das gerade eben beschrieben habe, blieb David von diesen Erfahrungen verschont? Naja, ich glaube, man muss nicht allzu viel über Davids Leben wissen, um feststellen zu können, dass dem ganz sicher nicht so war. Wenn wir sein Leben anschauen, dann sehen wir jede Menge Entbehrungen, wir sehen Verfolgung, Verleumdung, Verlust, Schmerz. Wie passt das zusammen? Ich glaube, ich finde die beste Antwort auf die Frage, die ich gefunden habe, ist das Gebet eines anderen Psalmisten, der neben David wohl mit die meisten Psalme verfasst hat. Im Psalm 73, Vers 26 betet Asaf: Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir wünsche ich mir nichts auf der Erde. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott doch mein Fels und mein Anteil für immer. Wow, was für ein Bekenntnis, was für ein Glaube. Was haben diese Männer für eine Gotteserkenntnis gehabt? Es ist nicht so, dass sie keinen Mangel an irdischen Gütern gehabt hätten. Aber Gott war ihnen so groß geworden, dass ihnen der erlebte und der erfahrene Mangel im Vergleich zu dem, was sie von Gott erkannt haben, von dem, was sie mit Gott erlebt haben, von dem, wie sie Gott erkannt haben, vernachlässigbar klein erscheint. Wir machen das in der Mathematik und der Physik immer wieder. Da ist schon irgendwas, was nicht nichts ist. Und doch weiß der Mathematiker, wenn er das richtig anschaut, dass er sagt, verglichen mit diesem Teil, den wir hier haben, kann ich das wirklich vollkommen vergessen. Das heißt nicht, dass es nicht da ist, aber es spielt wirklich keine Rolle. Mache ich immer wieder. Die Woche hatte ich vor zwei Wochen die spezielle Relativitätstheorie mit meinen Schülern durchgesprochen. Und die Dinge scheinen völlig nebeneinander zu sein. Das, was sie vorher gelernt haben und das, was sie nachher gelernt haben, was sie neu gelernt haben. Und trotzdem kann man sehen, wenn man das aus der richtigen Perspektive betrachtet, dann sind all die Dinge, die das ganze Bild zu stören zu scheinen, die sind vernachlässigbar. Man kann das beweisen, dass das so ist. Aber hier geht es nicht um mathematische Beweise, hier geht es um Erfahrung. David und Asaf haben eine Erfahrung gemacht. Sie haben mit Gott einen Weg durchschritten, ein Leben durchlebt, das sie an diesen Punkt geführt hat, das sie zu diesem Bekenntnis geführt hat. Der Herr ist mein Hirte, es fehlt mir an nichts. Wie kommt man zu so einem Glauben? Wie komme ich zu so einer Gotteserkenntnis? Das ist die Frage, die mich in den letzten Wochen immer und immer wieder bewegt hat. Und ich möchte euch einfach ein Stück mitnehmen in die Gedanken, die mir dabei gekommen sind. Das Erste, also das irgendwie mit der Farbe, klappt heute Morgen gar nicht. Das tut mir leid, das kann man fast nicht lesen. Der Herr ist mein Hirte. Damit geht der Vers los und allzu schnell überlesen wir diesen ersten Teil des Verses. David beginnt sein Gebet mit den Worten, Jahwe ist mein Hirte. Und bei allen romantischen Bildern, die uns dabei durch den Kopf gehen mögen, dürfen wir nicht vergessen, welch radikales Bild das für uns ist. Denn wenn Jahwe unser Hirte ist, dann sind wir Schafe. Und ich habe schon oft von Christen gehört, dass sie den Vergleich des Schafes nicht mögen oder sich sogar darüber ärgern. Aber es ist nun mal so, dass ein Hirte Schafe hütet und keine Katzen. Und doch kommt es mir oft vor, als wären wir lieber Katzen als Schafe. Wir haben unseren eigenen Kopf, unseren eigenen Willen, unsere eigene Agenda. Und wenn wir allein nicht mehr klarkommen oder irgendetwas von dem Hirten wollen, dann schleichen wir um seine Beine, schnurren ein wenig und versuchen uns einzuschmeicheln. Und sobald wir haben, was wir wollen, drehen wir ihm den Rücken zu und er kann von Glück reden, wenn wir nicht noch mit unseren Krallen nach ihm kratzen oder ihn gar beißen. Katzenfreunde mögen mir meine sicher etwas einseitige Darstellung hier nachsehen. Aber so wird das nichts mit dem guten Hirten. Ein Hirte ist ein Hirte von Schafen. Und Schafe verhalten sich vollkommen anders als Katzen. Schafe leben in Abhängigkeit von ihrem Hirten. Sie legen ihr ganzes Leben und ihre ganze Zukunft jeden Tag aufs Neue in seine Hand. Naja, das machen sie nicht so bewusst, aber sie hören seine Stimme und sie folgen ihm einfach. Schafe akzeptieren ihren Hirten als Hirten, als Herrn, als Chef. Der Hirte ist der Boss. Schafe stellen nicht jeden Tag aufs Neue in Frage, was der Chef, was der Hirte entscheidet. Sie folgen. Sie lassen sich weiden, tränken, pflegen und wenn nötig scheren, verbinden. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich wie David erfahren möchte, dass es mir an nichts fehlt, dann muss ich ein Schaf werden. Muss mich in diese Rolle hineinfinden und Jahwe meinen Hirten, Jahwe meinen Boss sein lassen. Zweitens, Gott offenbart sich uns im Mangel. David hat in seinem Leben viel Mangel erlebt. Das scheint so paradox zu sein. Und ich musste an das denken, was Claudia gesagt hat. Das ist nicht das, was Menschen sich ausdenken, was Gott in seinem Wort uns schreibt. Er sagt, David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Als Ergebnis eines Lebens, das voll geprägt war von Mangel. Viel, viel mehr als mein Leben, das wahrscheinlich, hoffentlich nicht jemals sein wird. Er war der Jüngste unter seinen Brüdern und das war, anders als heute, nicht mit Vorteilen versehen. Er zählte in seiner Familie so wenig, dass er die Schafe hüten musste und als der Prophet Samuel zur Familie kam, um mit der Familie ein großes Opferfest zu feiern, da hat man es noch nicht mal für nötig gehalten, ihn zu rufen. Der zählte gar nichts in seiner Familie. Und nach einer Phase des Erfolgs, kurz litt er unter dem Neid seiner Brüder und dann unter dem Neid seines Königs. Er entging nur knapp mehreren Mordanschlägen, musste sich über viele Jahre hinweg im Gebirge, in Höhlen und im Feindesland verstecken. Und auch in der eigenen Familie gab es Mangel. Seine erste Frau wurde ihm weggenommen, eine seiner Töchter vergewaltigt, ein Sohn ermordet, ein anderer Sohn wollte ihn vom Thron stoßen und das ist nur mal ein kurzer Ausschnitt. Aber David wurde zu allem Überfluss auch noch mit seinem eigenen Versagen konfrontiert. Er musste sehen, dass nicht nur andere Böses tun, sondern auch er selbst. Er musste erkennen, dass er ein Ehebrecher ist, ein Lügner, ein Mörder. Mike hat uns da letzte Woche einiges von erzählt. David erlebt in seinem Leben viel Mangel. Und gerade in diesem Mangel erlebte er immer wieder Gott. Gott stand ihm bei. Gott beschützte ihn, Gott rettete sein Leben, Gott schenkte ihm Gnade und Vergebung. Gerade dann, als er das am wenigsten für möglich hielt, als ihm völlig bewusst war, dass er das überhaupt und gar nicht verdient. Jede Not, jede Bedrängnis, jeder Mangel diente David, um seinen Gott besser kennenzulernen. Diese Gewissheit, Jahwe ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts, die ist in Jahren der Entbehrung und des erlebten Mangels gewachsen und gereift. Dieses Vorgehen Gottes sehen wir in der Bibel immer und immer und immer und immer wieder. Ich könnte wahrscheinlich stundenlang, angefangen in der Genesis bis hin zum Neuen Testament, euch ein Beispiel nach dem anderen vor Augen führen, wo wir dieses Prinzip immer wieder erkennen. Ich habe mal das für mich kompakteste und vor allem anschaulichste herausgewählt. Das Volk in Ägypten oder der Auszug des Volkes aus Ägypten, sollte ich besser sagen. Gott führt sein Volk aus Ägypten heraus, nachdem er die Ägypter und den Pharao mit 10 mächtigen Plagen geschlagen hatte. Wunder über Wunder haben sie erlebt und wie Gott immer wieder seine schützende Hand über sie hielt. Und dann, als das Happy End zum Greifen nahe ist, stehen sie plötzlich vor dem Schilfmeer in der Sackgasse. Vor ihnen geht es nicht weiter und hinter ihnen die Armee des Pharaos, die sie umbringen oder wenigstens zurück in die Knechtschaft führen will. Warum lässt Gott das zu? Wieso hat Gott uns in diese Situation hineinkommen lassen? Das ist genau die Frage, die das Volk stellt. Nun, Gott wollte ihnen etwas über sich selbst offenbaren. Gott wollte ihnen erklären, Gott wollte sie erleben, erfahren lassen, dass er die Macht hat über das Meer, dass er die Macht hat über das Heer der Feinde. Wenige Tage später haben sie kein Wasser mehr. Das Volk ist wirklich an dem Punkt, wo sie kurz vor dem Verdursten sind. Einige wenigstens. Warum lässt Gott das zu? Nun, Gott möchte ihnen offenbaren, dass er die Quelle des lebendigen Wassers ist. Und diese geistliche Wahrheit lehrt er uns, lehrt er das Volk, indem er ihnen wirkliches, reales, echtes Wasser gibt, um ihren Durst zu stillen. Und wieder einige Tage später sind sie am Verhungern. Und auch das lässt Gott sie erfahren, damit er ihnen zeigen kann, dass er ihnen das Brot des Lebens gibt. David und Asaf haben gelernt, was Gott sie durch Zeiten der Not, des Mangels und der Entbehrung lehren wollte. Gott ist ihr Hirte. Gott ist ihr Erbteil. Gott ist alles, was sie brauchen. Und dieser Gott ist absolut gut, vertrauenswürdig, liebevoll, gnädig und barmherzig. Sie haben gelernt, Gott zu vertrauen und an seinem Charakter festzuhalten, auch wenn er zulässt, dass sie in schwere und bedrängende Situationen geraten. Auch wenn sie schmerzhafte, verletzende Erfahrungen machen mussten. Und das ist der große Unterschied zwischen Menschen wie Asaf, David, Mose, Josua und Kaleb auf der einen Seite und dem Volk Israel in der großen Menge auf der anderen Seite. Die meisten Israeliten haben diesen Glaubensschritt nicht gemacht. Ihr Glaube reichte immer nur so weit, wie die Versorgung Gottes ihnen ein sorgenfreies und bequemes Leben bot. Und sobald sie Not litten, warfen sie alle Erfahrungen mit Gott aus der Vergangenheit über den Haufen, stellten Gott in Frage, die Tatsache, dass er gut ist, dass er es gut mit ihnen meint, dass er verlässlich ist, dass er zu seinem Wort steht, dass er treu ist. All das zählt nicht mehr. Sie klagten ihn an, sie hoben die Faust und sie wendeten sich innerlich oder sogar äußerlich von ihm ab. Ich finde mich da so viel besser wieder als in den Glaubenshelden, das muss ich euch ganz ehrlich bekennen. Aber es wird noch dramatischer für mich. Das Volk Israel handelt so, obwohl es die Gegenwart Gottes ständig vor Augen hatte. Tagsüber zeigte sich Gott ihnen in der Wolkensäule und nachts durch die Säule aus Feuer. Selbst im größten Moment des Mangels, wenn der Durst schreiend war, wenn der Hunger quälend war, war trotzdem noch die sichtbare Gegenwart vor ihren Augen in Form dieser Säule. Das war bei David und bei Asaf anders. Diese Männer kannten Zeiten tiefster Nacht und tiefster Dunkelheit in ihrem Leben. Zeiten, in denen Gott unendlich fern schien, abwesend, gleichgültig. Es gäbe Dutzende von Verse und Passagen aus den Psalmen, die wir an der Stelle vorlesen könnten. Ich habe mal zwei rausgesucht. Von David: Rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Ich bin müde vom Rufen. Entzündet ist meine Kehle, meine Augen schwinden hin, harrend auf meinen Gott. Oder die bekannten Verse aus dem Psalm 22, ein Psalm von David: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns.
Mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Dass diese Verse nicht nur prophetisch auf das Leiden unseres Herrn Jesus hindeutet, sondern auch einen Teil unseres Glaubenslebens beschreiben, ist in evangelikalen Kreisen nicht sehr populär. An dieser Stelle, denke ich, können wir viel von unseren katholischen Brüdern und Schwestern lernen. So schreibt zum Beispiel Johannes vom Kreuz, dass man das Anfängerstadium des Christseins erst dann verlässt, wenn man Gottes Geschenk der dunklen Nacht annimmt. Er schreibt weiter, Gott schickt uns in die dunkle Nacht des liebenden Feuers, um uns zu befreien. Das ist die Erfahrung, die Männer wie David und Asaf gemacht haben. Sie wurden befreit. Sie haben gelernt, dass es etwas gibt, das größer und realer ist als das, was sie mit ihren Sinnen fühlen und schmecken können. Dass es Wasser gibt, das den Durst der Seele stillt. Dass es Brot gibt, das den inneren Hunger zum Stillstand bringt. Sie haben den Weg durch die Nacht als einen ganz normalen Teil des Weges erkannt, den Gott uns führt, um uns als der gute Hirte und der treue Heiland zu offenbaren. Das scheint zunächst ein Widerspruch zu sein. Aber wenn wir länger über diese Fragen nachdenken, dann erkennen wir mehr und mehr Gottes gute Absichten mit uns, während er uns durch das Tal der Finsternis und durch die Nacht führt. Ich denke, wir brauchen, ich sage wir, aber meine vor allem mich, einen Paradigmenwechsel in unserem Christsein. All die irdischen Segnungen, die Gott uns schenkt, haben keinerlei Wert in sich selbst. Das wird mir deutlicher, je mehr von diesen Segnungen ich empfangen habe. Egal, was Gott mir geschenkt hat, und ich meine, ich bin jetzt fast 50 Jahre und ich darf mit großer Dankbarkeit zurückschauen auf ein Leben, das Gott über und über und überreich beschenkt hat. Und doch ist alles, was ich bekommen habe, vergänglich. Und ich werde alles früher oder später loslassen müssen. Sogar ein Lazarus, der von Jesus aus den Toten auferweckt worden ist, ist am Ende wieder gestorben. Das Wunder an sich hat nichts an seinem Inneren und an seiner Seele verändert. Das Wunder an sich, diese Totenauferweckung. Die Wunder und Segnungen Gottes haben das Ziel, uns zu einem Vertrauen zu führen, das sich in Gottes Wesen und in Gottes Charakter gründet und nicht mehr in seinem Tun. Und dieses Vertrauen zu Gott, diese Erkenntnis seines Wesens, ist das Einzige, was uns am Ende unseres Lebens bleibt und was wir in die Ewigkeit mit hinübernehmen können. Alles andere wird zurückbleiben, was auch immer Gott uns geschenkt haben mag. Nur das gewachsene Vertrauen in unseren guten Hirten wird bleiben, lebenslang. Und darüber hinaus. Die entscheidende Frage auf unserer Reise mit Gott ist nicht, bin ich glücklich? Die entscheidende Frage ist, bin ich frei? Wachse ich in die Freiheit hinein, die Gott mir gegeben hat, dadurch, dass er versprochen hat, mein guter Hirte zu sein? Die Suche der Rossis wird nie enden. Die Suche nach Glück macht auf Dauer nicht glücklich, sondern unglücklich und unzufrieden. Ich habe das letzte Woche im Deutschlandfunk gehört. Die Glücksforscher haben eine Studie gemacht und haben untersucht und haben gemerkt, je intensiver Menschen das Glück versuchen zu finden, desto unglücklicher fühlen sie sich. Gott will uns an den Punkt führen, an dem wir immer klarer erkennen, dass uns nichts fehlt. Und dazu führt er uns durch Täler, durch Zeiten des Mangels, durch Zeiten der Nacht und der Dunkelheit. Nicht nur, versteht das nicht falsch, unser Leben besteht nicht nur aus Nacht und Dunkelheit und Tälern. Aber wenn wir solche Zeiten erleben,
dann brauchen wir sie nicht zu bekämpfen, sondern dürfen lernen, uns unserem Hirten immer wieder neu anzuvertrauen. Mir persönlich ist Paulus da ein ganz großes Vorbild und ein großer Trost. Er beschreibt in Philipper 3 für mich ganz toll, ganz wunderschön, wie sein Wertesystem, wie seine Paradigmen sich vollkommen geändert haben. Das, was ihm früher so wichtig war, wurde auf einmal bedeutungslos, wertlos. Er hat seinen Schatz gefunden, würde Gollum sagen. Seine Perle, seinen guten Hirten. Und jetzt gibt es nichts anderes mehr für ihn, was von Bedeutung ist. Ich hoffe, dass man das ja einigermaßen lesen kann. Früher hielt ich diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben, um dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Eins aber steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Vielleicht seufzt du jetzt innerlich und denkst, ja, Paulus. Paulus konnte so reden. Paulus hatte ja auch großartige Visionen, schon wie seine Bekehrung anfing. Vor Damaskus das Licht und die Stimme und das Wunder seiner Blindheit und der anschließenden Heilung und nachher entrückt in den dritten Himmel. Ja, Paulus hatte großartige Visionen von Gott geschenkt bekommen. Und doch denke ich, dass die Tiefe seiner Gotteserkenntnis nicht durch Visionen kam, sondern durch die Erfahrung von Mangel und Entbehrung. So beschreibt er das selbst. Am Ende des Philipperbriefs, aus dem ich gerade vorgelesen habe, sagt er, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Paulus hat gelernt, zufrieden zu sein und wurde in Mangel eingeweiht. Das Wort einweihen macht sehr deutlich, dass es nicht um einen intellektuellen Denkprozess geht. Das war eine Erfahrung. Ich habe mal einen Pastor an der Stelle als Illustration, das war ein Amerikaner, da sagt er, wenn wir als Studenten ins Wohnheim eingezogen sind, dann wurden wir in der Regel auch dort eingeweiht. Einweihen im Wohnheim hieß, man hat uns nackt ausgezogen, in den Fahrstuhl gestellt, alle Knöpfe gedrückt und dann ist der Fahrstuhl einmal rauf und runter gefahren, hat überall aufgemacht und wir haben uns zu Tode geschämt. Das war Einweihung in das Wohnheim. Also da geht es nicht um Nachdenken, da geht es um Erleben, um Erfahren, um Fühlen. Ja, Paulus hat diese Erfahrungen gemacht, die ihn gelehrt haben, dass er alles vermag durch den, der ihn stark macht. Und wenn du wissen willst, wie der Mangel von Paulus aussah, dann kannst du das mal in Ruhe in 2. Korinther 11 nachlesen. Die Liste ist lang. Es ist paradox, aber es war der Mangel, der Paulus lernte, dass es ihm an nichts fehlt. Dass er in allem bestehen kann, weil Jesus sein guter Hirte war. aus ganzem Herzen, aus tiefgreifender Erfahrung sagen zu können, mir fehlt es an nichts, ist ein Lernprozess. Und wenn ich mir selbst so zuhöre, wenn ich von David und Asaf und von Johannes am Kreuz rede, dann komme ich mir so unendlich klein vor. Meine Nächte, wenn ich die vergleiche mit dem, was diese Männer durchlebt haben, dann würden die wahrscheinlich sagen, es ist ein bisschen bewölkt heute, aber was meinst du mit Nacht? Ja, aber selbst in diesen seichten Bedrängnissen, in meinen seichten Mangelerfahrungen, sehe ich vor allem diese Reaktion des Volkes Israels in der Wüste. Ich rede hier also als jemand, der nur sehr wenig Erfahrung hat damit, was es heißt, durch die Nacht zu gehen und an der Treue Gottes festzuhalten. Und doch sind mir diese Männer, die ich euch, mir, uns vor Augen gestellt habe, wirklich darin ein großes Vorbild. Und ich möchte schließen mit den Paulus-Worten. Nein, ich bilde mir nicht ein, schon irgendwas geschafft zu haben. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu. Ich möchte lernen, wie David beten zu können. Jahwe ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Amen.